Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Internet Freedom, also Internetfreiheit, darunter stellen sich viele eine Art Idealzustand des Internets vor, also zum Beispiel ein Ort zum Kommunizieren, zum Lernen, zum Arbeiten, ohne von Staaten überwacht und vielleicht sogar bestraft zu werden. Oder ein Ort, wo nicht jede Handlung ausgewertet und Teil eines Geschäftsmodells wird. Und einige dieser Menschen, die diese Freiheit so schätzen, die fürchten nun, dass diese Freiheit noch bedrohter wird, als sie es bisher sowieso schon wurde. Und darum geht es in deiner Geschichte, Jenny. Und sie geht los in Venezuela.
Richtig. Ich habe mit dem Tech-Journalisten, Aktivisten und Dozenten Luis Carlos Diaz gesprochen. Letztes Jahr im März hat ihn der venezolanische Geheimdienst festgenommen. Und der Grund dafür war offenbar dieses Video hier. Luis Carlos Diaz erklärt hier einem Zuhörer, wie er sich bei einem Blackout verhalten kann, also wenn das Internet oder der ganze Strom ausfällt. Und er erklärt, wie Regierungen, unter anderem die venezolanische, solche Blackouts auch strategisch nutzen, um die Kommunikation der Bevölkerung zu stören. Dass sie aber eigentlich eher selten das gesamte Internet abschalten, weil sie es selber brauchen. Und was sie anstelle dessen tun, ist, dass sie einzelne Dienste blockieren, Instagram zum Beispiel oder YouTube.
Okay, das ist ganz schön regierungskritisch, was er da sagt, glaube ich. Da macht er sich wahrscheinlich keine großen Freunde bei der venezolanischen Regierung.
Der Verdacht liegt zumindest nahe. Wenige Tage nach der Veröffentlichung dieses Videos fällt in Venezuela tatsächlich in vielen Regionen über Tage hinweg der Strom aus und ein Ausschnitt seines Videos wird von einem regierungstreuen Nachrichtensender verbreitet.
¿Cómo creen que se ejecuta este blackout?
Ja, in diesem Video hier werden seine Aussagen in einen anderen Kontext gerückt. Ihm wird rechte Propaganda und Sabotage unterstellt. Also, dass er, Luis Carlos Diaz, eine Rolle bei diesen Stromausfällen gespielt hat.
Er selber jetzt.
Genau, er selber wird dann sozusagen zum Saboteur gemacht in diesem Video. Nach seiner Festnahme gab es einen internationalen Aufschrei, sodass er am Tag darauf auch gleich wieder entlassen wurde. Aber ungefähr 30 Stunden war er tatsächlich in Haft. Er darf bis heute nicht reisen. Er muss sich jede Woche beim Gericht in Caracas melden. Und öffentlich darf er sich auch eigentlich nicht äußern zu seinem Fall. Was er im Interview also über seinen eigenen Fall erzählt, das sind Dinge, die schon bekannt sind. Zum Beispiel, weil unter anderem die Weltorganisation gegen Folter auf seine Situation aufmerksam gemacht hat.
Okay, also es gibt da diese Gerüchte über ihn oder diese Falschinformationen, dass er der Saboteur sei. Aber was wirft ihm jetzt eigentlich das Gericht genau vor in Venezuela?
Im Prinzip wird ihm öffentliche Unruhestiftung vorgeworfen, aber beweisen kann man ihm jetzt eben noch nichts. Der Geheimdienst hat ihm seine Geräte abgenommen, seinen Laptop, sein Handy, seine Speicherkarten, wie er sagt, um Material zu finden, das man eben gegen ihn verwenden kann. Und er sagt, ein Grund, weshalb das bisher noch nicht passiert ist, das ist, weil er seine Kommunikation eben technisch gut absichert. Und das ist etwas, das er in seinen Coachings auch Journalistinnen, AktivistInnen und NGOs beibringt. Zum Beispiel den Tor-Browser zu nutzen, mit dem man anonym im Internet surfen kann.
Ich bringe Ihnen Tor bei. Ich sage Ihnen, dass Signal sicherer ist als WhatsApp. Ich zeige Ihnen Jitsi, was Sie als Alternative zu Skype benutzen können. Ich zeige Ihnen Tails, falls Sie einen anderen Computer als den eigenen nutzen wollen, ohne digitale Spuren zu hinterlassen. Dafür brauchen Sie einen USB-Stick. Einfache Werkzeuge also für gewöhnliche NutzerInnen.
So, und das sind alles Technologien, die unter einer Open-Source-Lizenz stehen. Das heißt, man kann den Code dieser Technologien lesen, man kann ihn verändern, man kann ihn weiterverwenden. Sie sind also im Prinzip nicht profitorientiert. Das heißt aber auch, dass sie auf Spenden, Fundings oder auch Freiwillige angewiesen sind. Und Luis Carlos Diaz gehört nun zu denen, die sich ziemlich große Sorgen machen, dass diese Möglichkeiten, sich im Internet etwas sicherer, etwas freier zu bewegen, jetzt wieder eingeschränkt werden.
Diese Sorgen gibt es ja eigentlich schon seit immer, aber warum hat Luis Carlos jetzt speziell Angst davor?
Weil einer der wichtigsten Geldgeber für Technologien wie Tor, Signal oder Tails gerade Gefahr läuft, genau diese Rolle zu verlieren. Und der Grund ist eine Veränderung bei der US Agency for Global Media, kurz USAGM. Das ist eine Medienholding im Grunde oder eine Behörde und die ist hauptsächlich für die Auslandssender der USA zuständig. Die hat jetzt einen neuen Chef.
Da erschließt sich mir jetzt auf den ersten blickt nicht, wo jetzt genau der Zusammenhang ist zwischen dieser Medienholding, dieser Behörde und bedrohten Journalisten und Technologien, die sie nutzen und dann diesem neuen Chef. Erklär mal.
Kann ich verstehen, ist verwirrend. Das wird aber klarer, wenn wir uns ansehen, wofür diese Auslandssender mal gegründet wurden. Also diese USAGM ist eigentlich eine eigenständige Behörde der US-Regierung. Und zu ihr gehören zum Beispiel die Voice of America, Radio Free Asia, die für den Raum Ostasien sendet. Und in Europa hat man nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen, Radio Free Europe, Radio Liberty auszustrahlen. Sowas ähnliches wie der RIAS, der Rundfunk im amerikanischen Sektor in Berlin. Mhm. Es gibt noch mehrere Sender, die eher im Iran oder in Lateinamerika zum Beispiel wichtig sind. Diesen Sendern wurde oft eine antikommunistische Rolle zugeschrieben. Also, dass sie selbst im Grunde Propaganda machen. Mhm. Sie selbst verstehen sich aber als vollkommen unabhängige Sender und als Sender, die so den Gedanken von Freiheit und Demokratie in diese Region bringen.
Aha. Ja, die Debatte, die klingt ganz schön vertraut hier. Aber ich finde, also so generell dieses Selbstverständnis, was du genannt hast, Demokratie in die Welt bringen, das würde ich auch so unterschreiben, klingt für mich erstmal sinnvoll.
Genau, aber in den Zielländern dieser Sender, also China oder Iran zum Beispiel, da sehen das die Machthaber aber natürlich ein bisschen anders. Das heißt, es ist nicht nur gefährlich für Journalistinnen und Journalisten aus diesen Ländern für die US-amerikanischen Auslandssender zu berichten, sondern es ist auch gefährlich, diese Medien zu konsumieren. Also gerade mit der wachsenden Bedeutung des Internets und in dem Zusammenhang natürlich mit Zensur und Überwachung.
Okay, das heißt, ich hätte dann in diesen Ländern zum Beispiel Angst, einzuschalten, diese Webseiten zu konsumieren. Und um das wiederum sicher machen zu können, dafür brauche ich dann diese Technologien, um der Überwachung auszuweichen.
Genau. JournalistInnen, aber auch AktivistInnen oder NGOs mussten lernen, ihre Kommunikation im Internet zu schützen. Und dafür hat einer der Auslandssender, Radio Free Asia, 2012 den Open Technology Fund, kurz OTF, gegründet. Also neben den Auslandssendern gab es dann eben noch diesen Kapitalgeber für Technologien. Und dort konnten sich Open-Source-Projekte wie zum Beispiel das Tor-Projekt oder der Messenger Signal bewerben und Geld bekommen. Diese Werkzeuge sollen sozusagen die Internetfreiheit ermöglichen, dort, wo diese Freiheit eingeschränkt ist. Aber natürlich nicht nur dort. Also wer hier in Deutschland zum Beispiel von unseren Kolleginnen und Kollegen zu Geheimdiensten recherchiert, der ist auch darauf angewiesen, Anonymisierungstools zum Beispiel zu verwenden. Und die Verschlüsselungstechnologie von Signal, die hat auch der Messenger WhatsApp übernommen.
Ja, und jetzt hast du aber auch gesagt, diese Dachorganisation, dieses USAGM, die hat jetzt einen neuen Chef bekommen und ich habe so mitbekommen, das ist schwierig. Warum?
Im Grunde gibt es zwei Probleme. Eins hängt genau mit diesem Chef zusammen, also mit der Person an sich. Und ein Grund, würde ich sagen, ist strukturell. Ich fange mal mit diesem Grund an. Mhm. Vor ein paar Jahren ist etwas ziemlich Wichtiges passiert mit dieser Auslandsmedienbehörde, mit der USAGM. Seit 2016 darf der US-Präsident einen CEO der Behörde bestimmen. Vorher stand der USAGM ein parteiübergreifendes Gremium vor. Die Agentur hat also ziemlich viel Wert auf Unabhängigkeit von der Politik gelegt und hat sich auch als eine Art Brandmauer, eine Art Firewall zwischen den politischen Entscheidungsträgern und den für sich operierenden Sender mit seinen Journalistinnen und Journalisten verstanden. Oder auch zwischen der Politik und dem Team des Open Technology Fund und seinen Beraterinnen und Beratern.
Und der neue Chef, der heißt Michael Pack.
Genau. Pack war der Wunschkandidat von Donald Trump. Das ist ein konservativer Medienmacher, der eng mit Steve Bannon gearbeitet hat. Wir erinnern uns, der ehemalige Chef des Rechtsaußenmediums Breitbart News. Und nach der Amtsübernahme von Donald Trump 2017 war er auch ein paar Monate sein Chefstratege. Packs Amtseinführung hatte sich hingezogen, weil gegen ihn Ermittlungen laufen. Das finde ich ist auch noch wichtig zu wissen für jemanden, der für Gelder verantwortlich ist. Ihm wird vorgeworfen, Gelder veruntreut zu haben. Seine erste Amtshandlung wurde in manchen US-Medien das Wednesday Night Massacre genannt.
Das Mittwochnacht-Massaker, okay.
Tatsächlich eine dramatische Entwicklung. Also Pack feuert alle Vorsitzenden der USAGM-Sender und des Open Technology Fund. Er sagt selbst, dass das jetzt überhaupt nichts Unnormales ist bei einer Amtsübernahme. Er wolle halt so einen frischen Start ermöglichen. Aber Christian Mier von Reporter ohne Grenzen ist da ziemlich anderer Meinung. Er sieht hier den Versuch, die Sender der USAGM auf Regierungslinie zu bringen.
Es ist schon die Sorge, dass diese Sender letztlich ihre Glaubwürdigkeit verlieren in ihren Angeboten, denn das ist schon meine eigene Erfahrung als jemand, der international sehr viel arbeitet, dass diese Sender, und die sind ja nicht nur Sender, sind mittlerweile natürlich auch Online-Medien, dass die schon gerade in autoritären Ländern und Diktaturen tatsächlich eine ganz, ganz wichtige Informationslücke füllen. Insofern ist schon die Sorge, dass hier am Ende dann ein Regierungskanal am Ende draus wird und genau sie diese wichtige Informationslücke nicht mehr schließen können.
Ja, nach so einem Mittwochsmassaker leuchtet mir ein, warum Christian Mier befürchtet, dass Michael Pack möglicherweise auch auf diese Auslandssender Einfluss nehmen will und das vielleicht auch schon tut. Aber inwiefern betrifft das denn jetzt genau die Technologien?
Pack hat nicht nur die Vorgesetzten des OTF gefeuert, er hat auch sämtliche Gelder des OTF eingefroren. Gleichzeitig berichtet die ehemalige, gefeuerte Chefin Li Bingyu von Bestrebungen, die Gelder in Unternehmen zu investieren. Also nicht mehr in gemeinnützige Organisationen, wie wir es ja gerade gehört haben. Namen, die hier immer wieder fallen, sind Freegate und Ultrasurf. Die machen auch Werkzeuge, um zum Beispiel in China Zensur zu umgehen. Aber ihre Programme sind eben nicht frei und open source. Das heißt, sie kosten Geld und sind nicht von unabhängigen Stellen zum Beispiel überprüfbar. Und das sagt Luis Carlos Diaz, der Journalist aus Venezuela, dazu.
Ich weiß, dass es ein entscheidendes, ein fundamentales Kriterium ist, damit die Menschen mit einem Technikhintergrund diese Technologien überprüfen können, ihre Sicherheit verbessern oder davon lernen. Es geht darum, zu verstehen, wie ein Werkzeug funktioniert und warum es sicherer ist. Also, ich persönlich tue das nicht, aber ich bin darauf angewiesen, dass meine Freunde, die aus der Informatik kommen, das Werkzeug verstehen und ihm vertrauen. Deshalb ist es so fundamental, dass es Open Source ist.
Für besonders bedrohte Menschen würde also so eine Hürde geschaffen. Wäre der Open Technology Fund also jetzt gezwungen, auch solche Technologien zu fördern, dann hätte der ein massives Vertrauensproblem. Nochmal Luis Carlos Diaz.
Dieses Vertrauen aufs Spiel zu setzen, hat einen hohen Preis. Der OTF ist vertrauenswürdiger, wenn er seine Autonomie behält und nicht zu einem politischen Spielball gemacht wird. Das hat keinen Sinn.
Ja, und gegen diese Art der Einflussnahme gibt es international und auch innerhalb der USA parteiübergreifende Kritik. Zum Beispiel klagt der OTF selbst zusammen mit republikanischen und demokratischen Senatoren gegen Michael Pack, und zwar mit der Begründung, dass er mit den Kündigungen seine Kompetenz überschritten habe. Denn laut dem Gesetz über den Auslandsrundfunk sind die Sender eben vor genau solcher politischer Einflussnahme geschützt. Das Gericht hat dem allerdings nicht stattgegeben. Der OTF geht jetzt in die nächste Instanz.
Aber was diese Geschichte ja auch erzählt, ist, dass sich mit einer einzigen Gesetzesänderung und einem neuen Chef alles wirklich sehr, sehr schnell ändern kann. Und zwar ja mit globalen Auswirkungen.
Ja.
Ich finde, das klingt ganz schön beunruhigend für mich. Und ich frage mich deswegen auch schon, was das denn jetzt mit dem Vertrauen in die geförderten Technologien macht. Das hat ja Luis Carlos Diaz auch angesprochen. Dieses Vertrauen geht vielleicht flöten, wenn dann die Geldgeber dafür selber in Abhängigkeit geraten.
Also im Fall des Open Technology Fund wird versucht, das Vertrauen mit möglichst transparenten Prozessen zu pflegen. Weshalb wird ein Projekt gefördert, das andere nicht? Wer sind die BeraterInnen und so weiter? Aber die Frage, die stellt sich natürlich trotzdem, wie unabhängig kann man denn sein als Geldgeber oder Geldgeberin? Und darüber habe ich mit Elisa Lindinger gesprochen. Sie hat den Prototype Fund hier in Berlin mitgeleitet und sie hat kürzlich eine Studie veröffentlicht, die die Bedürfnisse von Open Source Communities untersucht. Und die sagt, da führt kein Weg dran vorbei, Geld ist politisch.
Ich glaube, ein völlig wertfreies und politikfreies Fundingfeld können wir gar nicht erzielen. Was wir aber brauchen, und das zeigt das Beispiel vom Open Tech Fund ganz deutlich, ist eine Funding-Landschaft, die diverser ist.
Also, Tech-Projekte, sagt sie, die müssen eigentlich die Möglichkeit haben, auszuwählen, wenn sie sich ein Funding wünschen, ja, und wo sie sich für ein Funding bewerben. Der Prototype Fund, für den sie ja jetzt auch mitgearbeitet hat, hier in Deutschland, der wird vom Forschungsministerium gesponsert und der unterstützt Prototypen, also im Prinzip nur die erste Idee einer Technologie. Aber mit einem Prototypen ist es ja nicht getan. So eine Technologie, die wie Signal-Verschlüsselung, die später WhatsApp übernimmt, ja, so eine Technologie muss sich ja weiterentwickeln und instand gehalten werden. Deshalb sagt Lindinger, da muss mehr passieren. Und da sieht sie zum Beispiel die Stiftungen in der Pflicht.
Je nach Stiftungszweck ist deren Aufgabe ja immer, sich für bestimmte Gruppen einzusetzen. Und der digitale Bereich ist heute für alle Menschen auf dieser Welt so wichtig, dass das eigentlich auch inzwischen in den Förderzweck der verschiedenen Stiftungen sich widerspiegeln sollte. Und gleichzeitig, wenn es um sowas wie Sicherheit geht, wir sagen ja auch nicht, dass Straßensicherheit Aufgabe von Stiftungen ist, sondern wir sagen, das ist Aufgabe der öffentlichen Hand. Und natürlich sehe ich schon auch da öffentliche Einrichtungen von Deutschland über die EU bis hin meinetwegen zur UN in der Pflicht, dass die da Geld in die Hand nehmen und einfach dafür sorgen, dass Technologien auch für die Menschen, die sie benutzen, sicher sind.
Also es geht im Prinzip nicht nur darum, das maximale Level an Unabhängigkeit jetzt zu erzielen. Das ist fast eine Illusion. Es gehe eher darum, eine Wahlmöglichkeit zu schaffen.
Also wenn ich jetzt an die Geschichte von Juan Carlos Diaz denke oder an dieses Mittwochsmassaker, für mich klingt das alles eher so, als ob wir gerade einen großen Wandel beobachten, der sich vielleicht ja nur noch schwer aufhalten lässt und dass sich das dann vielleicht sogar erledigt hat mit diesen sicheren Technologien.
Das klingt ein bisschen apokalyptisch, so wie du das sagst. Ich finde eigentlich, dass man da nicht nur hoffnungsvoller sein müsste, sondern vor allem auch eine Dringlichkeit formulieren. Ich finde, wenn jemand in der Position ist, hier noch optimistisch zu sein, dann ist es die Europäische Union. Und gerade heute und gestern findet ja der EU-Gipfel statt. Dort wird sehr viel auch über die digitale Souveränität von Europa gesprochen. Vielleicht sollte man nicht nur über die digitale Souveränität von Europa sprechen, sondern eben auch, was man für eine Aufgabe hat, die sich eben auch auf andere Teile dieser Erde auswirkt.
Und auch eine Verantwortung. Also wie anfällig die Freiheit im Internet ist und welchen Weg Menschen finden, um sie sich auch zu bewahren, darum ging es in deiner Geschichte, Jenny. Kann man nachhören auf deutschlandfunkkultur.de und in der DLF-Audiothek.